Sneakpod'a hoş geldiniz. Bu hafta biz Almanya, Willkommen in Deutschland, filmini izledik ve şimdi bu filmin hakkında konuşacağız. Das war türkisch. Ja, liebes Sneakpod-Publikum, ich werde jetzt nicht weiter auf türkisch sprechen, das ist ein bisschen mühsam für mich. Wir haben uns heute hier eingefunden, um einen türkischen Film zu besprechen. Nein, deutschen Film, oder?
Nein, es ist von zwei Schwestern, die sind Türkin, gedreht worden, Drehbuch geschrieben und Regie geführt.
Also wie ich schon sagte, der Film heißt Almanya, Willkommen in Deutschland. Mit mir besprechen ihn unsere Müllfrau Theresa.
Hallo.
Die ihn nicht gesehen hat. Und unser Coca-Cola-Liebhaber Martin Arek.
Was? Nur eine Flasche Cola? Ich wollte ein ferngesteuertes Auto haben von dir.
Und unser Gastarbeiter Christoph Perner.
Hallo. Ich habe mich ja vorbereitet, was Hallo auf Türkisch heißt. Ja. Almanya. Ich hoffe, ich spreche so
richtig aus. Willkommen in Deutschland.
Willkommen in Deutschland. Martin, worum ging's?
Ja, es geht um eine türkische Familie, die in den 60er Jahren nach Deutschland zieht, beziehungsweise erstmal zieht der Vater hin und lernt halt eben diese ganzen kulturellen Unterschiede kennen und dann kommt irgendwann die Familie hinterher. Und es ist ein Film, der erzählt das halt eben einmal in der Zeit vor 45 Jahren. Und es gibt dann eben auch die heutige Zeit, also die Familie älter geworden, gewachsen, in Deutschland integriert, auch in die deutsche Kultur. Und das ist eigentlich der Film, der halt eben wirklich auf eine sehr humorvolle Art und Weise die Probleme zeigt, die eine Gastarbeiterfamilie hat, ohne das jetzt irgendwie so wirklich so theatralisch zu machen und das ist wirklich schlimme Probleme, sondern es wirklich so humorvoll zeigt und sich damit halt auch gewissen Stilelementen bedient, zu dem wir wahrscheinlich gleich nochmal ganz ausführlich kommen werden. Und das ist es eigentlich im Wesentlichen vom Inhalt her. Also es wird halt wirklich so, dass diese verschiedenen Kulturen gezeigt. Also es gibt viele Szenen, die in der Türkei spielen und dann eben auch der Wechsel nach Deutschland, wie es da läuft,
gelaufen ist. Was ich vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass der Vater von denen dann, als er schon ein alter Mann ist, entscheidet, dass sie alle nochmal eine Reise in die Türkei machen, die ganze Familie. Und ja. Das heißt, die fahren dann zurück in die Türkei, alle zusammen, zum Teil sehr stark integriert ins deutsche Leben. Also das sind Teile, also zum Teil auch mit deutscher Frau dann.
Ja, und Kind, das nie in der Türkei gewesen
genau,
ist.
Genau, ganz stark deutsch und, sozialisiert. Ja. Der eine Sohn, ganz herrlich, der eigentlich noch Türk ist, glaube ich schon in Deutschland geboren,
ja? Ist in Deutschland geboren, ja, und war ja nie in der Türkei, genau. Und weiß gar nicht, wie das Leben
und
in der
kommt
Türkei
eben in die
ist.
Türkei, hat eine ganz blonde Frau und die so überhaupt kein Problem hat, sich in dieses Türkische einzufinden und so. Und er ist aber ein absoluter deutscher Spießer geworden. Also er nimmt erst ganz viele Medikamente mit, ja. So ungefähr. Ihr könnt ja krank werden da bei den Wilden. Und also seine eigene Herkunft, ja. So ist für ihn sowas völlig Fremdes.
Und beschwert sich auch über das zu scharfe Essen.
Viel zu scharf. Und dann auch das Klo sieht in der Türkei. So. Wie kann man denn darauf... es ist sehr schön, also gerade diese Beziehung, wo sie so türkisch ist, ja, und er so deutsch.
Ja, herrlich.
Ganz herrlich.
Nee, aber die haben ja auch ein Kind. Mhm. Und das ist ja auch, auch in Deutschland geboren.
Und das hat auch ein Integrationsproblem. Ein
Integrationsproblem in der Schule ist auch im Trailer, glaube ich, drin.
Weil es nämlich gemobbt wird von den Türken.
Wird gemobbt von den Türken.
Weil es ja gar kein Türke ist. Ja. Es kann auch gar kein Türkisch. Es kann nur so ein paar Brocken, so ungefähr wie ich wahrscheinlich.
Und das ist ja auch ein großes Problem, also ein reales Problem, dass eben die Kinder von türkischen Einwanderern hier wirklich überhaupt diese kulturelle Identität gar nicht haben. Ja, also sind weder in Deutschland sind sie akzeptiert, in der Türkei aber auch nicht. Und eben von denen, die aus der Türkei direkt kommen, also noch eben wirklich die türkische Kultur kennen, auch nicht akzeptiert werden. Und die stehen halt wirklich vollkommen dazwischen und das ist ein reales Problem. Aber das wird in diesem Film gar nicht so thematisiert, sondern wirklich so nebenbei untergeschoben und du kriegst es deutlich mit. Es gibt dieses Problem, aber es wird halt eben wirklich auf eine humorvolle Art und Weise
skizziert. Das zeichnet den Film überhaupt aus, dass er ganz viel so in den Nebensatz bringt und nicht so mit dem Holzhammer. Es wird überhaupt nicht erhobener Zeigefinger und sehr, sehr angenehm wirklich. Ich finde es auch toll, wie er erzählt ist, in diesen Rückblenden immer. Ja. Also die fahren eben in die Türkei und es kommen immer wieder Rückblenden in die Jugend. Dann tauchen zum Teil sogar, schaut dann der kleine Junge, der von seiner Tante, ist das doch? Nee, von seiner Cousine?
Cousine, genau.
Von seiner Cousine praktisch die Geschichte des Opas erzählt oder der Großeltern erzählt bekommen hat. Der fügt es dann, also wie so eine Halluzination eigentlich, fügt die dann in die Umwelt. Also er guckt dann aus dem Fenster und sieht dann sein Opa, wie er gerade seine Oma kennenlernt und so, draußen auf dem Feld und so. Ist wirklich sehr schön gemacht.
Ja. Ist auch schön gemacht, diese Kennenlernszene, ne?
Ja, wird auch dann von verschiedenen Leuten erzählt und wird dann immer nochmal gezeigt und ist dann eben so ein bisschen anders.
Also wie man in der Türkei vor 40 Jahren eine Frau kennengelernt hat oder sie heiraten konnte, das ist relativ einfach gewesen.
Er hat sie berührt und damit war sie entehrt, dann musste sie heiraten. Sehr schön. Und dann kommt so ein bisschen später raus, dass so dieses Berühren wahrscheinlich doch ein bisschen mehr war als das Hand auflegen. Die eine Tochter, dann bin ich die einzige Anständige in der Familie. Die Müllfrau werden.
Genau, die wollte immer Müllfrau werden.
Genau, die kommt nach Deutschland als Kind und schaut sich mit ihrem Bruder, schaut die zum Fenster aus und sieht eben die Müllabfuhr. Und die sind wahnsinnig fasziniert. Wow, Müllabfuhr, oh, cool. Und dann sehen sie halt, dass da eine Frau hinten drauf.
Nee,
sehen sie gar nicht.
Nur Männer.
Und sind nur Männer. Und sagen, oh, sie will auch mal Müllfrau werden.
Das
heißt Müllmann, es gibt keine Müllfrauen. Und
kannst du nicht werden. Du siehst halt super enttäuscht. Und dann irgendwie 40 Jahre später, sie ist eine erwachsene Frau, fährt halt eben
in die Türkei.
Und was sieht sie? Am Müllwagen, wo zwei Frauen hinten draufstehen.
In der Türkei.
Und da steht ihr Traum in Erfüllung. Es geht. Ich kann Müllfrau werden noch. Ja.
Super gut, ja.
Ja. Da gibt's unendlich viele Szenen dieser Art.
Ja, überhaupt, die Charaktere sind so liebenswert.
Ja.
So, und zwar jeder Charakter. Also zum Beispiel ihr Bruder, der eben bei dieser Müllmann-Szene, der ist dann ja ein bisschen gescheitert. Also der wird arbeitslos später und wird so auch in den Film eingeführt, so als, ja, das ist der Verlierer der Familie. Der Spinner, der immer, ja, dessen größter Traum irgendwie Coca-Cola ist schon immer.
Was heißt Coca-Cola?
Na, ist sein Traum? Der hat, bevor sie nach Deutschland gekommen sind, hatte er eben irgendwie gehört, dass in Deutschland man überall Coca-Cola kaufen kann und so. Mhm. Und in der Nacht, bevor sie nach Deutschland kommt, träumt er auch von Coca-Cola und dass er eben das im Überfluss hat. Und das ist so sein größter Traum. Also gibt's eine ganz tolle Szene in einem Kaufhaus, wo so eine riesige aufgeblasene Coca-Cola-Flasche ist. Und er sieht das so, oh, und da ist er schon lange erwachsen, gell? So 30, 40 oder so. Geht er hin und umarmt dann diese große aufgepumpte Coca-Cola. Ist ganz rührend. Also ist wirklich sehr rührend.
Der Film springt sehr viel hin und her zwischen den Zeiten. Also, und, aber es ist nicht so, dass es verwirrend ist. Also man bekommt immer mit, man weiß auch jederzeit, wer welcher Charakter als Kind und als Erwachsener ist.
Ja.
Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Es gibt ja viele Filme, kann man überhaupt nicht auseinanderhalten, weiß nicht, wer ist jetzt wer, ist das der Junge oder Alte? Und es ist bei dem Film überhaupt kein Problem. Nee. Also ich habe keine Schwierigkeiten
gehabt, auch am Ende, oder?
Leute...
Am Ende, wo dann beide Generationen, oder nicht Generationen, sondern wo dann beide auftauchen.
Beide
also in den letzten Szenen ist es so, dass die dann wie selbstverständlich zusammen ist. Ein Picknick. Und wie selbstverständlich sitzen dann jeweils der Alte und der Junge nebeneinander. Super.
Okay. Also das heißt, es gibt quasi diesen Gastarbeiter, der dann seine Frau mit herholt, mit der er mehrere Kinder bekommt. Wie viele? Ja.
Vier.
Sie haben schon, glaube ich, drei und kriegen dann noch ein viertes.
Ja.
Okay, die sind dann alle da und die haben dann schon wieder eigene Kinder.
Genau.
Also diese Zeitspanne umfasst.
Genau.
Und wenn sie dann zurück in die Türkei fahren, dann besuchen sie quasi die Urgroßeltern.
Da ist niemand mehr.
Da ist niemand mehr.
Er hat einfach ein Haus gekauft. Er eröffnet irgendwann seiner Familie, ja, ich habe ein Haus gekauft in der Türkei, wir fahren da jetzt hin. Und die alle so, wir wollen doch gar nicht. Das, was noch dazu kommt, ist...
Wir renovieren das Haus.
Genau. Was noch dazu kommt, ist, dass sie gerade eingebürgert wurden. Also er und seine Frau sind gerade Deutsche geworden und gerade ihren deutschen Pass bekommen. Und er soll auch eine Rede halten vor der Bundeskanzlerin.
Eine Millionste und einter...
Ich glaube, damit hat es gar nichts zu tun,
dass Gastarbeiter
dass er die Rede halten soll, oder?
Irgendwie doch.
Doch.
Ja.
Ja, wir sind ja nicht der Millionen.
Ja, sie wohl haben irgendwie 200 ausgewählt, 200 Gäste, genau, und er ist dabei gewesen und er soll halt eben eine Rede.
Ach, die Rede ist auch so toll, aber das dürfen wir nicht spoilern.
Nee, die Rede ist überhaupt fantastisch. Nicht,
die Rede ist super. Die ist so cool, da habe ich geweint.
Oh, er will die eigentlich gar nicht halten und er sträubt sich so ein bisschen.
Genau.
Er wollte eigentlich auch nie Deutscher werden, ja, und irgendwie hat seine Frau immer gesagt, ja, du musst Deutscher werden. Und dann gibt's so die fantastische Szene ziemlich am Anfang des Films mit dieser, wo er träumt, wie es denn sein würde, Deutscher zu sein. Und er sitzt auf dem Amt, kriegt halt eben von der Amtsstube die Pässe ausgehändigt und hat da so einen Traum halt darüber, wie das ablaufen würde. Und
der Test, gell?
Ja.
Der holt dann so einen Schweinebraten.
so ein Pult
auf, so, holt drei Teller Schweinebraten. Ihr seid jetzt Deutsche, keine
Schweinebraten. und sagt halt, gibt ihm halt so diese Pässe in die Hand, so. Oh, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt Deutsche. Ja, also nicht irgendwie, Sie sind deutsche Staatsbürger, sondern Sie sind jetzt Deutsche. Ja, genau. Sagt er halt so schön. Und dann, und das bringt natürlich auch gewisse Pflichten mit sich. Das heißt, Sie müssen einmal in der Woche Schweinebraten essen. Sie gucken jeden Sonntag den Tatort. Sie müssen Mitglied in einem Schützenverein werden. Und alle zwei Jahre auf Mallorca ihren Urlaub verbringen. Das sind die Pflichten eines
Deutschen. Aber am Anfang, als die Szene losging, habe ich es erst gar nicht kapiert. Ja. Hä? Was ist das denn? Und dann irgendwann stellt man so, das ist ein Traum. So, ach ja, klar.
Ja, bei dem Schweinebraten aus dem Aktenschrank holt.
Das war ein bisschen zu dick hier. Auch schon mit dem Schützenverein und Tater und so.
Ja.
Okay.
Das nimmt man den schon erstmal ab. Das ist kein Traum.
Ja, die Mutter völlig begeistert. Ja. Will unbedingt Deutsche werden. Ja.
Stilelemente des Films.
Stilelemente, ja, die Rückblenden.
Ist die besondere Sprache.
Ah, oh Gott, die Sprache.
Es ist nämlich so, dass es diese Sprachunterschiede, also wenn du eben als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen bist, konntest du die deutsche Sprache nicht. Um das zu zeigen, welche Probleme das mitbringt, haben sie die türkische Sprache direkt als Deutsch gesetzt. Ja, also die haben Deutsch gesprochen.
Also am Anfang haben sie untertitelt.
Haben sie untertitelt, genau. Und dann aber die türkische Sprache wird dann eben als Deutsch gesprochen und die Deutschen, die reden eine Kunstsprache, die zwar von der Melodie sich anhört wie Deutsch.
Wie
Deutsch,
wie Norwegisch eigentlich ein bisschen. So,
ja, gut, also das kann ich nicht beurteilen.
Man hört es klingt wie eine germanische Sprache, die man nicht versteht.
Genau, die man nicht versteht.
Und aber kein Wort.
Steht irgendwie sie, also vor 40 Jahren, im Laden und will Brot kaufen. Sagt, ich hätte gerne ein Stück Brot. Also wirklich so rein Hochdeutsch. Und dann steht der Verkäufer und macht blablabla. Brot, sagt er. Blablabla. Die Kunstsprache. Es ist so gut gemacht, diese Kunstsprache. Ja. Also wer sich sowas ausdenkt. Also das ist ja einiges an, was da an Wörtern gesagt wird. Ne? Und
also, ach, dann stehen sie vor dem Kaufhaus, Schaufenster, an Weihnachten. Und laufen Weihnachtslieder, so O Tannenbaum und andere. Und der ganze Text ist eben dieser blödsinnigen Kunstsprache. Es klingt wie Kling Blöm und es klingt wie Deutsch, aber es versteht nichts. Das ist so toll. Und das ist jeweils ganz am Anfang sprechen die ja Deutsch. Genau, und wenn Türkisch gesprochen, also praktisch aus unserem Kulturraum, und wenn dann die Fremdsprache gesprochen wird, also Türkisch, dann wird Türkisch gesprochen und untertitelt. Und wenn die aber dann in Rückblenden erzählt werden, wo es ja normal ist, dass die Türkisch alle sprechen, verstehen wir das. Und dann wird das, wird eben diese komische Fremdsprache. Ist ein bisschen wie bei den Stieß auch, gell?
Ja.
Auch so dieses Vorbereiten, oh Gott, wir müssen, ist ja auch wieder der Norden, ja? Wir müssen nach Norden, nach Deutschland und dann kommen eigentlich wie bei den Stieß auch die gleichen, so die fressen Schweinefleisch und kleine Kinder in Deutschland. und dann finden sie es eben doch ganz toll.
Ja. Aber auch, was ich weiß nicht, ob du es auf der Liste hast, die Religionsunterschiede werden auch herrlich thematisiert in dem Film.
Ja, was denn?
Ja, also das...
mit Jesus.
Genau, mit Jesus. Also dann die Türken denken halt eben so, beschweren sich halt, dass wir halt eben ein Bild von unserem Gott haben. Und das ist ja in ihrem
Glaubens... Ja, so ein martialisches, gell?
Genau, ist ja überhaupt nicht erlaubt. Und die beten eine Holzfigur an, ja? Das verstehen sie überhaupt nicht.
Die beten eine Holzfigur, die sind ja bekloppt.
Blöd.
Und dann, das ist ja seltsam.
Und dann halten sich eben zwei Kinder, also in dieser 40-jährigen Rückblende, und da halten sie sich dann... zwei Kinder und miteinander, und der eine sagt so, ja, sie essen Schweine und sie essen ihren Gott immer, ja.
Sie trinken das Blut ihres Gottes.
Blut und essen Teile von ihm.
Ja, ist schon auf den Punkt gebracht. Ja. Das ist ganz schön Kult, ja. Habt ihr recht.
Das ist echt schräg, dass man sagt. Und es wird halt immer wieder so aufgegriffen, ja. Also, welche Unterschiede es in den Religionen gibt, ja. Also, es ist sehr schön, also wirklich gut beobachtet auch.
Ja.
Und diese beiden Regisseurinnen, die sind auch entsprechend irgendwie in Deutschland aufgewachsen,
oh Gott, das aber mit
Schmieden davon? Also, oder? Sie haben auf jeden Fall, sind sie bestimmt irgendwie...
du hast keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung. Nein, aber sie sind... Wir haben einen türkischen Hintergrund.
Wir haben den Hintergrund,
ja. Ja, also den auf jeden Fall.
Das hört sich so an.
Ja.
Sonst könnte man diesen Film nicht so machen, nehme ich an.
Ja. Ich glaube, ja.
Ja. Wermutstropfen. Kommen wir mal zum Wermutstropfen des Films.
Des Films.
Der große Wermutstropfen für mich war, dass ich nicht gescheit genießen konnte. Weil ich
inhaltlich Wermutstropfen des Films?
Nee.
Keinen, ne? Also nur
zu sagen,
vielleicht dann erst Punkte, oder?
Achso, wollen wir erst Punkte geben?
Ja. Also es gibt keine Kritik an dem Film, ne?
Nee.
Keine große. Also ich habe jetzt nichts mehr in Erinnerung.
Nö. Ich war gerührt. Er ist unterhaltsam. Ja. Er hat tolle Ideen. Ja. Er ist jetzt für mich nicht so in so ein Film, den ich zu meinem Lieblingsfilm zählen würde, der mich umhaut. So was Epochales ist es nicht. Aber 7,5 Punkte.
Ja, ich würde sogar 8 geben. Also es ist ein Film, den würde ich wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob ich ihn so gesehen hätte. Könnte gut sein, aber ich bin wieder mal froh, in der Sneak gewesen zu sein.
Nee, ich bin froh, ihn gesehen zu haben.
Ja, ich bin froh,
in der Sneak gewesen zu sein.
Stimmt.
Da sind wir nämlich schon gleich bei dem Punkt, der ihn für mich kaputt gemacht hat. Das waren die verdammten rassistischen Idioten, die hinter uns saßen. Wenn ihr das hört, schaltet jetzt aus, hört uns nicht mehr. Solche Leute brauchen wir nicht in unserem Sneakpot. Es war echt zum Kotzen. Also es war halt, wir saßen Reihe 12 oder so.
Irgendwo in der Mitte.
12 Mitte. Und die Kinder hinter uns, es waren Kinder, also ja,
gerade so hinter uns, die waren rum eigentlich.
Ja, also doch.
Aus allen Richtungen kamen irgendwelche solche Sachen.
Ja, es kam auch vor allem von hinten, direkt hinter uns. Haben halt ununterbrochen rassistische Bemerkungen gemacht. Ununterbrochen. Also es war zum Teil so, dass fast jeder Satz, der auf der Leinwand passiert ist, kommentiert wurde. Also so im, weiß nicht, 10-Sekunden-Takt.
Ja.
Und zwar super ätzend. Und das ging halt so weit, dass dann sogar die erste Strophe des Deutschlandlieds angestimmt wurde und sowas. Es war wirklich unerträglich. Und dann so, hättest du mal einen Deutschen genommen oder lauter also auf unterstem Niveau. Es war unerträglich.
Mhm. Man merkt, dass sie nichts davon verstanden haben, was der Film aussagen will, was der Sinn gewesen. Sie haben gar nichts verstanden, was da passiert ist.
Sie haben, anscheinend. Ich glaube, sie haben auch einfach nicht verstanden, was...
Und auch nicht verstehen wollen.
Was witzig ist an Kommentaren und was einfach unpassend ist.
Ja.
Also ich glaube, dass das... Ich weiß gar nicht, ich möchte ihnen gar nicht mal unbedingt unterstellen, dass sie jetzt Rassisten durch und durch sind, aber sie haben einfach nicht kapiert, wo eine Grenze im Humor sein muss. Also wo es einfach nicht mehr witzig ist. Und es war nicht witzig.
Nee.
Ich habe dann irgendwann mich umgedreht, mich beschwert und ihnen doch freundlich nahegelegt, ihre scheiß abgefuckte Fresse zu halten. Nein, ich habe es viel freundlicher.
Auf ganz hohem Niveau, ja.
Nein, ich habe es viel freundlicher gemacht. Ich war wirklich der Schambolzen schlecht. Woraufhin sie dann gleich geblieben, sonst was. Und dann hat sich gleich neben mir noch einer umgedreht. Sonst gehen wir raus, oder? Wollen wir rausgehen? Also haben sich gleich noch andere eingemischt, die es eben auch gestört hat. Wir waren dann nicht die Einzigen, die es gestört hat. Wir sind dann nicht zu zart beseitet. Und dann war es irgendwie so vielleicht 5 bis 10 Minuten ruhig. Dann hat nur noch das Mädchen von denen, die wahrscheinlich keine Angst hatte, dass ein paar aufs Maul kriegt, hat rumgepöbelt. Und dann ging es aber weiter. Also es war wirklich nicht schön. Es hat den Film ein bisschen kaputt gemacht. Ein bisschen wie letzte Woche in King's Speech eigentlich, wo es nicht rassistisch war, aber es eben auch störend.
Ich weiß, sind es die gleichen Leute? Ich weiß es nicht. Ich gucke nach vorne auf die Leinwand. Aber es war wirklich ganz, ganz schlimm, was da an Kommentaren kommt. Und das muss gar nicht sein.
Das darf nicht sein.
Das Kino 10 ist ein unruhiges Kino, das war schon immer so und das können wir wirklich beurteilen.
Das war das Beste.
Ja.
Jeder hinter uns so, ihr wart wohl noch nie im Kino 10, was? Da hat sich dieser Typ nochmal umgedreht, der neben uns saß und ich gehe seit 11 Jahren jede Woche ins Kino 10.
Ja, also ich gehe seit 95 regelmäßig in den Sneak. Und es ist immer ein unruhiges Kino gewesen, aber es war diese rassistischen Bemerkungen oder diese abfälligen Bemerkungen, die sind relativ neu. Also das habe ich in den letzten Jahren...
Es gab es schon mal, war schon mal eine Diskussion.
Ja, aber es flammt mal wieder so auf jetzt, dass da sehr stark Front gemacht wird gegen...
Hatten wir auch schon mal gegen Schwarze, ja? Wo dann irgendwie in irgendeinem amerikanischen Film und so, seit wann dürfen schwarze Polizisten werden? Er sagt, ey, hallo Leute, geht's noch? Also, das ist dann halt nicht mehr witzig, das ist einfach nur dumm. Haben wir einen schwarzen Präsidenten? Jetzt würde der Stefan sich glauben, wir haben.
Ja, ja, na gut, also wir würden uns wünschen, dass das besser wird.
Genau, dass ihr einfach.
Dass ihr euch vielleicht auf den Film einlasst und versucht, den Film zu verstehen.
Ja. Unser Freund Bob hat einen Kommentar geschrieben, aus dem ich etwas aufnehmen will, nämlich die Sache mit Tron. Er hat uns wieder ans Herz gelegt, doch den alten Tron uns mal anzuschauen.
Er ist wie alt?
27 Jahre. Ich habe dann mal, er hat ja gleich dankenswerterweise zu seinem Blog verlinkt, wo er über diesen alten Tron geschrieben hat. Und da schreibt er auch, dass man beachten muss, dass der vor 27 Jahren gedreht wurde und dass er eben, dass man es in dem damaligen Kontext sehen muss und so. Und da möchte ich doch, er nennt dann zum Beispiel auch Star Wars, wo das ja genauso ist. Da möchte ich stark widersprechen. Ich finde, dass man Filme, alte Filme, nach heutigen Gesichtspunkten anschauen sollte auch. Und mag sein, dass da viele nostalgische Erinnerungen mit verbinden mit Tron oder auch mit Star Wars. Aber ich zum Beispiel habe die alten Star Wars Filme spät gesehen und Tron habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich kann auch den alten Star Wars Filmen nicht viel abgewinnen. Ich habe mir die angeschaut und habe mir, also in diesem Jahrtausend, und für mich ist das ziemlicher Klamauk. Die Trickeffekte, ja, mag sein, dass die Anfang der 80er toll waren, aber heute sind sie es nicht mehr. Und das macht leider diese Filme ziemlich aus. Und bei Tron ist das wahrscheinlich doch auch so. Dass das ein großer, also gut, ist natürlich auch eine, irgendwie wegbereitend und wegweisend, was der heute ja nicht mehr ist, was diese Cyberwelt angeht, aber von der Optik, das ist halt überholt.
Also, ja, das ist natürlich, da kann man drüber diskutieren, ob Filme heute immer noch funktionieren, die 27 Jahre alt sind. Also ich habe persönlich so erlebt, wenn ich alte Filme sehe, zu denen es zum Beispiel auch ein Remake gibt aus der heutigen Zeit, dann geht es mir häufig so, dass ich die Originalfilme häufig schlechter finde als das Remake, weil eben klar die
man passt schlechter zu uns
wirklich nochmal an der heutigen Technik, an der heutigen Schnitt, vor allen Dingen Schnitttechnik, an der Geschwindigkeit, in der so ein Film eben abläuft. Und da gibt es dann schon nochmal Unterschiede. Aber eben das, was mein Freund Bob vielleicht meint, ist, dass man sich drauf einlässt und einfach nochmal wirklich diese Art des Filmemachens nochmal ganz anders betrachtet und das eben wahrnimmt.
Ich glaube, dass er einfach ein bisschen zu viel Nostalgie mit einfließen lässt, die ich nicht habe. Also bei Tron und bei Star Wars habe ich die einfach nicht. Und ja, und was du sagst, dieses ein Remake funktioniert heutzutage eben eventuell besser, wenn es gut gemacht ist, weil es eben auf uns abgestimmt ist, auf unseren Geschmack, auf unsere Zeit. Deswegen finde ich auch, dass diese modernen Western, so wie Todeszug nach Yuma oder jetzt True Grit, dass die einfach für uns besser funktionieren als die alten Western. Und seien es so solche großen Werke wie hier, Spiel mir das Lied vom Tod oder sowas,
ja,
den ich ziemlich öde finde. Also, ich weiß, dass das nicht populär ist, das zu sagen, aber ich finde den
ganz schön. Ja, ich stimme dir zu. Also ich hab ihn ehrlich gesagt auch gar nicht fertig geguckt. Also ich habe angefangen, ihn zu schauen. Und es ist halt, man würde heute sagen, es sind unheimlich viele Durchhänge.
Also, ja, das sagen, es gibt viele Leute, die dann gegen haben, ja, da baut sich doch die Spannung erst richtig auf. Und, ja, okay, du schaust ihm zu, wie er irgendwie eine Fliege fängt. Okay, und das schaust du ihm 10 Minuten zu.
Ja. Ja, das ist schon relativ lang.
Nee, also da sind wir vielleicht, das sind wir die Falschen. Also wir sind einfach verdammte junge Filmegucker und wir wollen.
Ich gucke gerne wirklich alte Filme und und hab da auch meinen Spaß dran, weil es schon so eine Reise ist in diese Zeit und die funktionieren bei mir auch. Weil ich dann wirklich sage, ich gucke heute einen alten Film und ich mache eben dann auch so eine Reise in diese Zeit und vergleiche es nicht mit der heutigen Zeit, weil viele Filme, die würden heute überhaupt nicht mehr gut funktionieren. Ja, das geht gar nicht. Die kannst du so gar nicht mehr drehen in der Art und Weise.
Ich habe die Woche mit meinen Eltern einen Film geschaut, einen alten Film. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Das ist das Problem, weil nämlich meine Mutter hat einen Titel gesagt und zwar hat sie gesagt, das Mädchenpensionat, als ich reinkam, was schaut ihr? Das Mädchenpensionat. Und dann habe ich in der Fernsehsendung geschaut und da nannte sich der Film Infam. Wahrscheinlich heißt der Infam, ich weiß nicht. Mhm. Das ist ein Film mit Audrey Hepburn, Shirley MacLaine und James Garner. Und handelte eben davon, Shirley MacLaine, die wunderschön aussieht, ich wusste nicht, dass es so eine schöne Frau war, ein bisschen erinnert sie mich an Alison Hannigan, aber auf eine andere Weise, ich weiß nicht, durch was. Eine wahnsinnig dürre, ziemlich verhärmte Audrey Hepburn, die haben zusammen ein Mädchenpensionat und werden irgendwann denunziert von beschuldigt von einer ziemlich bösartigen Schülerin, dass sie eine lesbische Beziehung haben. Und die sie aber nicht haben.
Wann ist der Film?
Ja, von wann ist der? Ich weiß es nicht. Schwarz-Weiß-Film aus den
60ern,
70ern. Wenn wir jetzt wüssten, wann die beiden geboren sind, die waren nämlich etwa 30, als es gefilmt wurde. Ich weiß nicht.
Ist 30er Jahre geboren worden?
Könnte sein, ja.
Es ist eher in den 60ern.
Ja.
Aber da ist Schwarz-Weiß auch schon nicht mehr. Also.
Ja, vielleicht ist auch gerade so aus den 50ern. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall.
Aber ist ja vom Thema damals schon.
Genau, das Thema
total
war wirklich
reißerisch gewesen.
Thema war sehr reißerisch. Zum Teil, es laufen ihnen dann die ganzen Schüler weg und es kommt zu einem Gerichtsverfahren, dass sie verlieren durch Pech und so. Also
um was geht's in dem Gerichtsverfahren? Ob sie lesbisch sind oder nicht oder was?
Ja.
Oder was wird verhandelt?
Sie verklagen die wegen Rufmord, Frau, so eine ältere Frau, die das vor allem eben angetrieben hat. Und es ist ein reißerisches Thema und es wird echt gut verarbeitet. Zum Teil dann ein bisschen dicke, also es geht dann auf den Showdown zu und die Shirley MacLaine kriegt dann so einen Ausraster und weint vor sich hin und also da denke ich so, oh, es kommt dann auch noch eine Wendung. Ist echt ein guter Film, kann man nichts sagen, aber ja, es ist eben auch nicht mehr ganz heutige Zeit, ne? Also gerade nicht mal so das Thema, sondern eher so, wie das dann umgesetzt wird. Meine Mutter hat dann auch irgendwann gesagt, na, jetzt ist jetzt aber auch mal wieder gut. Also, ja. Weil die sich dann so reingesteigert hat und so hysterisch und so, oh Mann, jetzt langt's aber gleich. Nee, aber hast schon recht, also durchaus kann man Filme von damals noch sehen, ganz klar. Aber war ich auch überrascht, was für ein modernes Thema.
Ja gut, aber das ist wahrscheinlich auch ein Unterschied, ob ich halt so einen Film schaue, ja, wo jetzt nicht mit mega Special Effects und sowas gearbeitet wird, oder ob ich halt Tron schaue, wo halt die Masse des Films darüber bestimmt wird.
Oder auch ein relativ modernes Thema, wo ich überrascht war, als ich den Film gesehen habe. Also ich habe so eine Sammlung mit alten Filmen, die irgendwie von so ein Teil aus dieser Süddeutschen Zeitung ist und Sachen. Und da war eben einer dabei, der geht's ums Fremdgehen. Ja, also aus den 60er Jahren mit Kirk Douglas und weibliche Hauptrolle habe ich hier vergessen. Kim Novak, glaube ich. Und irgendwie treffen die sich und über den Verlauf des Films beide irgendwie verheiratet, oder sie zumindest, und kommen sich immer näher und fangen eine Beziehung an, ja, und ich dachte immer, das wäre ein undenkbares Thema in den 60er Jahren, ja, das Fremdgehen oder sich mit jemandem treffen und
an.
Ja, aber also, im Film zumindest, und was filmisch nicht thematisiert wird. Und dann sehe ich diesen Film, wo wirklich ganz krass das eben gemacht wird und die schließen halt wirklich eine Beziehung einzugehen und so weiter.
Also wenn ihr mal was zu Fremdgehen in den 60er Jahren schauen wollt, dann schaut euch Mad Men an. Okay, ist nicht aus den 60ern, aber sieht danach aus. Mad Men sieht so aus, wie die 60er hätten aussehen sollen. Ja, aber Mad Men ist auch wieder so ein Beispiel, gell? Die heutige Version sieht für uns einfach besser aus. Es ist für unsere Verhältnisse auf Hochglanz poliert. Es sieht ganz extrem nach 60ern aus, aber es ist eben kein Stück. Es ist komplett unsere Zeit. Und deswegen funktioniert es bei uns so gut.
Ja.
Nächste Woche.
Nächste Woche. Was wünschst du dir denn zu deinem besonderen Tag, dein Geburtstag?
Ja, richtig. Ich habe nächste Woche Geburtstag am Sneak-Tag. Und hab,
Da werden wir singen.
Oh Gott, nein, bitte nicht. Nee, ich habe ja zum Glück nicht um 12 Uhr dann, sondern mein Geburtstag vergeht dann gerade.
Ah, das kriegen wir trotzdem hin.
Ja, wir gehen vorher mal in eine Bar zusammen und sind dann schon gefeiert. Ja, aber als Geburtstagsgeschenk könnte mir das Kinopolis tatsächlich mal war wirklich was für meinen Geschmack. Die Theresa kommt ja auch mit. Theresa hat, glaube ich, jedes Mal Horrorfilme bekommen, wenn sie mitgekommen ist.
Also bei 2 von 3 Mal.
Was war das dritte Mal?
Das war dieses mit dem Araber, der in Frankreich sich als Italiener ausgegeben hat.
Ah ja, der Italiener. Mhm. Fasten auf Italienisch hieß der. Ja. Okay. Ich hätte gern einen schönen Superheldenfilm. Ich finde das toll. Also ich denke da jetzt vor allem an 2 Filme, die leider noch ziemlich lang hin sind, bis sie anlaufen. Und zwar haben wir die Trailer gesehen letzte Woche. Thor läuft leider erst im April an. Mhm. Von eben dem Donnergott, der irgendwie auf die Erde verbannt wird. Und Sucker Punch, den neuen Zack Snyder-Film. Diesen 5 geilen Schlampen, die irgendwie in der Unterwelt unterwegs sind.
Oh, das, was so diesen Watchmen-Style hat.
Ja, genau. Ja. Oh, sieht so geil aus. Sieht
der,
so
geil. Der,
ganz, ganz
der, der Knaller für die Sneak.
Sieht extrem nach einem Computerspiel aus. Gell? Sie kriegt dann auch so, ja, du musst 5 Aufgaben erfüllen. Irgendwie, hole einen Schlüssel, hole das Feuer. So, okay, das ist ein Videospiel. Sieht auch total nach Videospiel. Oh, sieht so geil aus. Die Kostüme und die Bewegung und es ist fantastisch. Aber läuft auch erst im März an, leider. Direkt einen Tag nach meinem Geburtstag läuft ja Drew Grit an. Also vielleicht haben wir doch noch Glück und wieder so ein Beispiel. Gell? Eigentlich ein altes Thema.
Um was geht's?
Ein Western.
Drew Grit, auch original mit John Wayne übrigens.
Echt?
Ja.
Das wusste ich nicht. Ach doch, ich glaube, der hat letzte Woche gesagt oder so, gell?
Ja.
Ja. Und wenn das nicht kommt, dann hätte ich noch einen, und zwar die Adler der 9. Legion. Das ist so ein Schlachtenepos, da stehe ich ja auch drauf. Also irgendwas, was nach meinem Geschmack ist.
Echt, du stehst auf Schlachtenepen?
Ja.
Hast du auch alles gesehen, was es in der Richtung gibt? Oder?
Auch wieder nur die neuen. Die Troja. Alten Sachen. Troja schaue ich immer, wenn ich krank bin. und dann jeden Tag.
Königreich der Himmel?
Ja, klar. Logisch, die ganzen Dinger. Königreich der Himmel, das fand ich natürlich eigentlich ein. Ja, in Sneak haben wir einmal diesen chinesischen gesehen. Fand ich auch toll. Fanden die alle fürchterlich.
Das könnte ich mir vorstellen, dass du mit Herr der Ringe aber eher Schwierigkeiten hast.
Herr der Ringe fand ich auch nicht so schlecht. Also Herr der Ringe finde ich, wird immer besser. Wird in den späteren Filmen immer besser, je mehr Schlachten vorkommen. Den ersten fand ich auch das Buch schon sehr anstrengend, weil halt, wir laufen von A nach B und holen uns irgendwo alle möglichen Geschenke ab, mit denen wir vielleicht später irgendwann mal was anfangen können. So, fand ich ziemlich öde.
Doch ein bisschen wie ein Rollenspiel.
Richtig, ist halt wie ein Rollenspiel. Oder 300. Du, 300 ist nicht sehr gut gealtert. Ich habe gesehen jetzt mal.
Funktioniert noch, oder?
Naja, man merkt halt, wie stark er in dem Zeitkontext damals, vor ein paar Jahren, gemacht wurde. Und heute empfindet man ihn einfach als so lächerlich faschistisch.
Ach, es war ja zu Zeiten, wo der Irakkrieg
voll gegangen war. Irakkrieg ging gerade los, genau. Und da passt er halt auch super rein, oder passte er super rein. Und jetzt hat man zu dem Ganzen wohl doch schon ein bisschen mehr, also ich habe da ein bisschen mehr Distanz zu. Und man denkt sich, also gar nicht mal so, dass ich damals so Feuer und Flamme, dass er mich irgendwie beeinflusst hätte, aber man hat es früher nicht so gemerkt, genau. Mhm. Und man hat sich davon nicht beeinflussen lassen, aber man hat es nicht hinterfragt. Und heute ist es so, dass man den so in einem Kontext sieht, in dem man ihn damals, früher hat man gesagt, okay, wir reißen das einfach aus dem Kontext, es hat keinen Kontext. Und heute sieht man diesen Kontext, scheiße, das war ganz schön indoktrinierend gemeint. Und es hatte einen Kontext. Und deswegen ist er ziemlich albern heute. Aber es sieht immer noch toll aus.
Das wäre eigentlich nochmal ein ganz interessantes Thema, mal herauszufinden, wie weit Hollywood sich wirklich von dem politischen Tagesgeschehen beeinflussen lässt. Ja,
stark. Ja, in manchen Filmen mehr, manchen weniger. Ja. Ja. Gut, den Film, den wir diese Woche gesehen haben, war auch ein politischer Film im weitesten Sinne.
Ja. Hm. Absolut.
Sehr schön.
Der war extrem politisch.
Von wem war dieser U-Ton am Ende? Da war irgendein Integrationsbeauftragter, ein deutscher Politiker, glaube ich, der am Ende einen O-Ton sagt, irgendwie, wenn wir das nächste Mal Gastarbeiter nach Deutschland holen, dann nehmen wir nur Türken. Die irgendwie so zufrieden waren mit deren Integrationsbereitschaft.
Mhm. Also es ist ein versöhnender Film, ja.
Total.
Absolut.
Total versöhnt. Ja.
Ja.
Das war eben auch das Nervige, total versöhnende Film, und die hinter uns kapieren es nicht. Gell?
Mhm. Ja.
So, dass wenn jemand neu in Deutschland ist und in der ersten Woche noch kein Deutsch kann und deswegen Probleme hat beim Brot kaufen, dass das nicht irgendwie ausdrücken soll, dass der irgendwie dumm ist und dass er es nicht geschafft hat, sich in Deutschland zu integrieren und oder dass er nicht integrationswillig ist, ja. Ey, Leute, geht mal in die Türkei oder geht mal in irgendein Land,
wo die Sprache, Türkei ein Brot kaufen,
wo die Sprache so fremd ist und versucht mal ein Brot zu kaufen in der ersten Woche. Ja, es geht einfach nicht. Ich hab das ja in Kroatien erlebt, da habe ich mich sogar vorbereitet. Und bin dann zum Bäcker gegangen und hab Chleb bestellt.
Chleb?
Chleb. Wusste ich, das ist auf serbokroatisch Brot. Ja, und dann haben die aber mich nicht verstanden, wollten mich nicht bestellen, haben mich verbessert, haben dann irgendwann verstanden, also gesagt, ich habe Chleb verlangt und dann haben sie gesagt, Kruch. Und ich so, nee, Chleb? Kruch. Und dann als Brot haben sie gesagt, ja, Kruch. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe dann mit der einen Kroatin, die mit mir dort war, also ich habe da Kartierung für meine Diplomarbeit gemacht, und die hat mir gesagt, ja, Chleb ist das serbische Wort, Kruch ist kroatisch. Oh. Weißt du, für mich, ich hatte einen Kroatischkurs vorher gemacht, aber eben serbokroatisch. Und da wurde das nicht unterschieden. Oh, oh. Ja, oh, oh. Ja. Ich bin in die Nessel gesetzt. Oh, oh je. Ja, und wenn ich jetzt angenommen hätte, dass ich gar nichts gekonnt hätte, ja.
Ja, aber man muss dazu sagen, dass natürlich diese Brotkaufszenen ja auch in den 60er Jahren spielen, wo eben dieses Thema der, wie es heute verlangt wird, einen Deutschkurs zu machen und so weiter, ne? Ja. Also diese Integrationsbereitschaft ja auch gefordert wird und das ja auch seine Berechtigung hat, ja. Aber diese Szenen spielen ja vor 40 Jahren, wo eben das noch gar nicht so das Thema war, sondern man brauchte die Arbeitskräfte.
Genau.
Ne? Egal, ob die jetzt die Sprache so schnell können oder nicht. Und das war halt eben wirklich das Thema, man musste ja irgendwie zurechtkommen.
Ja.
Ja.
Ja, bezüglich meines Einleitungsspruchs oder meiner Einleitung, möchte ich mich auch ganz herzlich bei Barbaros bedanken, einem unserer Hörer, einer unserer treuesten Hörer, so ähnlich treu wie der Dobby auch, der wahrscheinlich gleich in den Outtakes nochmal mit dem Original kommt.
Ja.
Hat uns sehr nett ein Audio-File auch geschickt, wie wir es auszusprechen haben. Und danach, ich hoffe, ich habe nicht viel zu viel falsch gesprochen, sodass man es verstehen konnte. Aber also, liebe türkische Hörer, bitte schreibt mir in den Kommentaren, ob's okay war. Ja, ansonsten verabschieden wir uns für heute. Mhm. Freuen uns auf nächste Woche.
Woche die große Feier.
Genau, die große Feier.
Ich frage mich so immer noch, welche der Filme, die du aufgezählt hast, für mich gedacht gewesen wären, aber...
Das sind keine Horrorfilme. Eins davon ist ein Horrorfilm. Sucker Punch könnte ein bisschen Horror werden. Aber Actionfilme.
Ja, super.
Das ist mein Geburtstag, oder?
Dann hältst du dir die Einleitung spannend.
Nein.
Sehr schön.
Okay. So. Gülle Gülle heißt es, oder?
Aha. Gülle Gülle.
Ich glaube, ich bin mir nicht sicher.
Wer weiß, was du gesagt hast.
Gut, tschüss.
Tschüss. Tschüss. Ja?
Ja.
Der Bob wird es einfach haben mit Schneiden. Er muss nur vorne die Musik dran schneiden. Es gibt nichts in der Mitte raus.
Hey.
Ja. Das kann man direkt so durchnehmen.
Ja. Also, jetzt nochmal die Aussprache. Sneakpota, Hosch, Geldenis. Der andere Satz ist dann Bu, Hafta, Biz. Dann kommt der Filmtitel, also Almanya. So ist die türkische Aussprache, mehr betont. Und dann Willkommen in Deutschland. Ich denke, das dürftet ihr aber drauf haben. Filmine, izledik, ve, şimdi, bu, filmin, hakkında. Beim hakkında müsst ihr aufpassen. Und zwar, das I ist ohne Punkt geschrieben im Türkischen. Und das bedeutet, dass es, wie soll ich sagen, sehr stumpf so ausgesprochen wird. Also mehr so ein Ö statt ein I. Und also hakkında. So wird es ausgesprochen. Und dann kommt am Ende noch Konuşacağız.
dieses G mit diesem Bogen drauf, das ist ein weiches G, wie man sagt. Aber das müsst ihr nicht so beachten, da könnt ihr auch komische Jazz sagen, also sehr flach ausgesprochen. Ja, jetzt nochmal im Ganzen. Sneak Potter Hoschke Aldenis. Buhafter bis Almaya, willkommen in Deutschland. Filmne izledik. Ve şimdi bu filmin hakkında konuşacağız. Das war's dann eigentlich schon und wir sehen uns dann spätestens beim Triathlon in Darmstadt wieder.
Du machst es jetzt auf Türkisch.
Ich mach das jetzt auf Türkisch, ja. Okay, also ich mach erst den Einleitungssatz. Dann stelle ich euch vor.
Als was?
Müllfrau. Und Coca-Cola-Liebhaber. Dann stellst du mich vor.
Ja, ich gehe gerade die Charaktere durch. Du bist ja ehemaliger Gast-Podcaster.
Stimmt. Und bin so reingewachsen.
Ja, bist du ja voll integriert.
Und dann kommt, dann frage ich dich nach dem Inhalt, ja? Okay, es geht los. Nicht lachen, das schaffe ich es gar nicht. Jetzt gibt es ein paar Outtakes.